Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das sind die Themen heute Abend. Deutschland qualifiziert sich an der Fußball-WM für den Halbfinale mit einem 4:0 gegen Argentinien. An der Trauerfeier für Nicola Hayek im Berner Kursaal nehmen mehr als 1000 Personen teil, darunter viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft. Der Hochsommer hat nicht nur Hitze und Gewitter in die Schweiz gebracht, sondern auch hohe Ozonwerte. Wir berichten dann auch über die Wahlen von morgen in Polen und in Mexiko. In Polen wird ein knappes Rennen zwischen dem liberalen Komorowski und dem konservativen Kaczynski erwartet. In Mexiko wird der Urnengang überschattet vom politischen Mord an einem Spitzenkandidaten. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Angelique Welchli. Sie hat den Nachrichtenüberblick.
Deutschland steht im WM-Halbfinal. Die Deutschen schlugen Argentinien mit einem klaren 4:0. Wir schalten direkt nach Kapstadt zu Marcel Melcher.
Wie bereits gegen die Engländer waren die Deutschen auch heute die klar bestimmende Mannschaft. Noch nicht einmal 3 Minuten waren gespielt, als Thomas Müller zum ersten Treffer einköpfelte nach einem Freistoß Bastian Schweinsteigers. Trotz des souveränen Auftritts verpasste es Deutschland die Führung in der ersten Halbzeit auszubauen. Die Chancen wären da gewesen. Nach der Pause setzte Argentinien zwar zum Sturmlauf an. Messi, Tevez, Higuain und Co. scheiterten aber immer wieder an der straff organisierten, dicht gestaffelten Abwehr des Teams von Trainer Joachim Löw. Die deutsche Effizienz im Angriff kam auch heute wieder zum Tragen. Die erste echte Chance in der zweiten Halbzeit verwertete Miroslav Klose zum 2:0. Eine Viertelstunde vor Schluss machte Arne Friedrich mit dem 3:0 alles klar. Es war sein erster Treffer im Nationaldress. Den Schlusspunkt setzte Miroslav Klose mit dem 4:0 in seinem 100. Länderspiel. Erzielte er sein 14. WM-Tor und ist nun zusammen mit dem legendären Gerd Müller deutscher WM-Rekordschütze.
Das war Marcel Melcher direkt aus Kapstadt. Im letzten Viertelfinalspiel trifft am Abend Spanien auf Paraguay. Im Berner Kursaal haben mehr als 1000 Menschen Abschied von Nicola Hayek genommen. An der Gedenkfeier nahmen auch viele prominente Gäste teil, darunter Bundespräsidentin Doris Leuthard und der Präsident der Schweizer Maschinenelektro- und Metallindustrie, Johann Schneider-Ammann, der seit Jahren im Swatch-Verwaltungsrat sitzt. Er bewundere Hayek für vieles, sagte Schneider-Ammann.
Ich bewundere seine positive Haltung, ich bewundere seine Schaffenskraft, ich bewundere seine Glaubwürdigkeit, die man nur erlangt, wenn man tatsächlich das macht, was man sagt. Das hat er immer gemacht. Er hat bewegt, er hat kreiert, er hat Leute aufgefordert, er hat mich bewegt. Und ich habe in ihm wirklich ein großes Vorbild gefunden.
Nicola Hayek war am Montag mit 82 Jahren während der Arbeit in seiner Swatch Group in Biel gestorben. Der ehemalige Justizminister Christoph Blocher hat sich in der Fischen-Affäre zu Wort gemeldet. Die parlamentarische Aufsichtsgruppe hat im Staatsschutzbereich Mängel und Verfehlungen aufgedeckt, die auch in die Zeit fallen, als Blocher Justizminister war. Blocher sagte nun, er sei dazu nicht angehört worden. Dem widerspricht der Präsident der Geschäftsprüfungsdelegation Claude Janjak, man habe Blocher mehrmals angehört, als dieser Bundesrat war. Zu den konkreten Vorwürfen und zu seiner politischen Verantwortung sagte der damalige Justizminister Blocher nichts. In einem Dorf im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist ein Tanklastwagen explodiert. Die Zahl der Toten ist auf 220 gestiegen, jene der Verletzten auf 110. Wie Behördensprecher sagten, fuhr der Fahrer viel zu schnell durch das Dorf, worauf sich der Lastwagen überschlug und dann explodierte. Mehrere Dutzend Häuser fingen Feuer. Zudem hatten offenbar viele Leute versucht, Benzin aus dem verunglückten Wagen abzuzapfen, als dieser in Flammen aufging. Im Osten Rumäniens herrscht weiter Hochwasser. Bisher sind 25 Menschen in den Fluten umgekommen. Gemäß Behörden ist das Hauptproblem weiterhin die Donau, die sehr viel Wasser führt. Den größten Schaden hat aber bisher der Donauzufluss Siret angerichtet. Bis Montag soll es gemäß Wetterprognose in den Überschwemmungsgebieten weiter regnen. Bereits jetzt stehen hunderte Ortschaften und Häuser unter Wasser. Mehrere tausend Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Nach einem heftigen Gewitter im Kanton Uri gingen gestern Abend Steine und Schlamm auf die Klausenpassstraße nieder. An einer Stelle ist die Straße auf einer Länge von rund 200 Metern verschüttet, an anderen Stellen auf rund 50 Metern. Das Geröll türmt sich auf der Straße bis zu 3 Meter hoch. Nach Angaben der Polizei wurde bei den Niedergängen niemand verletzt. Serena Williams hat zum vierten Mal das Tennisturnier von Wimbledon gewonnen. Williams siegte in nur 66 Minuten gegen die Russin Vera Svonareva mit 6:3 und 6:2. Das Wetter heute Abend und in der Nacht gehen im Norden und in den Alpen teils kräftige Gewitter nieder. Morgen ist es im Norden wechselhaft mit Schauern und Gewittern, lokal fallen große Regenmengen, vor allem an den Voralpen. Im Süden scheint oft die Sonne. Die Höchstwerte liegen im Norden um 27 und im Süden bei 33 Grad. Am Montag fällt im Osten und an den Voralpen noch etwas Regen, sonst scheint meist die Sonne. Die Höchstwerte liegen im Norden um 27 und im Süden um 32 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.06 Uhr, ein Hinweis zum Straßenzustand. Wegen Gewittern muss auf der Alpen-Nordseite mit viel Wasser auf den Straßen gerechnet werden, namentlich im Aargau und in Teilen der Zentralschweiz, in der Region Zürich und in der Ostschweiz besteht zudem die Gefahr von Hagel.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS und so geht es hier weiter. Der Sommer ist da und mit ihm das Ozon. Kaum jemand spricht über den Luftschadstoff. Wir tun es. Dann Wahlen unter Drogeneinfluss. Mexiko im Würgegriff der Kartelle. Wahlen auch am Sandstrand. Polens Präsidentenkür zum Hochsommerbeginn. Und das Superhirn der Atomkontrolleure geht. Olli Heinonen tritt zurück. Er hatte Saddam Hussein in Sachen Atombomben entlastet. Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Diese Sendung gibt es auch als Podcast für unterwegs unter echo.drs.ch. Vor einer Woche ist der Sommer auch in der Schweiz angekommen. Sonnenhungrige räkeln sich in den Partys, in den Straßencafés werden Sonnenschirme aufgespannt und die Ozonwerte werden überschritten. Auch das gehört zum Sommer, wenn gleichzeitig viel Auto gefahren wird. Der Bericht von Inlandredaktor Alexander Sauter.
Nur weil man über ein Problem weniger spricht, ist es deshalb noch lange nicht weniger groß. Kaum jemand hat registriert, dass der Ozongrenzwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter diese Woche beinahe täglich massiv überschritten wurde. Eine Entwicklung, die Cornelius Keumann von der Lungenliga besorgt beobachtet.
In der letzten Zeit hat man das Gefühl, dass sich die Bevölkerung noch nicht ganz bewusst ist, dass es sich wirklich um einen Luftschadstoff handelt, der wirklich ein gesundheitliches Risiko birgt und nicht nur einfach um eine Nebenerscheinung, die halt einfach im Sommer auch noch dazugehört.
Ozon reizt Nase und Hals auch bei gesunden Personen. Das sagt Thomas Geiser, Chefarzt der Abteilung für Lungenheilkunde am Inselspital Bern. Die Symptome sind
vermehrter Husten, ein Brennen in den Atemwegen oder allenfalls auch ein enge Gefühl in der Brust.
Unangenehm für gesunde Personen, teilweise lebensgefährlich für Asthmatiker und Lungenkranke. Aber was wird dagegen getan? Die Frage geht an Benjamin Wittwer, Direktor der Konferenz der kantonalen Umweltdirektoren.
Die kantonalen Umweltdirektoren informieren die Bevölkerung, wenn die Grenzwerte überschritten sind.
Das haben die Kantone letzte Woche auch 3-mal per Medienmitteilung gemacht. Doch mit der Information alleine ist das Problem noch nicht beseitigt. Es brauche Taten, sagt Cornelius Keumann von der Lungenliga. Jeder Einzelne müsse einen Beitrag leisten.
Also das ist schon viel, wenn auf viele unnötige Autofahrten verzichtet würde oder wenn versucht würde, Aktivitäten, die Luftschadstoffe freisetzen, zu unterlassen. Wir denken da zum Beispiel daran, dass man im Heimgebrauch Handgeräte benutzt, die elektrisch betrieben sind statt mit Benzin, dass man keinen Zweitaktmotorrasen mehr benutzt oder solche Dinge. Also das wäre bereits ein Beitrag, dass einfach insgesamt weniger Luftschadstoffe in die Luft gelangen würden.
In den letzten Jahren ist die Ozonbelastung nicht gesunken, sie hat sich aber stabilisiert, unter anderem wegen der Einführung von Katalysatoren bei Fahrzeugen. Der Bundesrat hat kürzlich eine Reihe von Maßnahmen aufgelistet, mit denen die Luft bis in 10 Jahren sauberer gemacht werden soll. Zum Beispiel mit besseren Filtern bei Baumaschinen oder Flugzeugen, sagt Rebecca Reichlin vom Bundesamt für Umwelt.
Es gibt auch die Möglichkeit, die Abgasnormen zu verschärfen oder die Vorschrift für Feuerungsanlagen strenger zu machen. Aber auch im Bereich der Lösungsmittel braucht es Anstrengungen, dass eben weniger davon in die Luft gehen.
Bis diese Projekte umgesetzt werden, können aber teilweise Jahre vergehen. Denn Ozon macht an der Grenze nicht Halt. Viele Maßnahmen wie verschärfte Abgasnormen bei Neuwagen müssen europaweit koordiniert werden. Um das Ozon kurzfristig zu senken, können die Kantone bei massiver Mehrbelastung auch Temporeduktionen auf Autobahnen anordnen. Zuletzt war dies vor 2 Jahren im Tessin der Fall. Diese Woche rief die Grüne Partei die Kantone dazu auf, bei zu viel Ozon umgehend Tempo 80 auf den Autobahnen einzuführen, doch diese Forderung verhallte ungehört. Die grüne Nationalrätin Franziska Teuscher stört sich dann auch daran, dass mehr möglich wäre, als gemacht wird.
Langfristig muss man alle technischen Möglichkeiten ausschöpfen, damit die Autoabgase eben nicht mehr die Gesundheit der Bevölkerung belasten. Hier finden wir es von grüner Seite her schade, dass eigentlich technisch vieles möglich ist, aber dass bei den neuen Wagen noch vieles nicht generell umgesetzt ist.
Der Ozongrenzwert wurde auch heute wieder in weiten Teilen der Schweiz überschritten.
Mexiko wählt trotz allem. Trotz des Mordes am Spitzenkandidaten für das Gouverneursamt im nördlichen Bundesstaat Tamaulipas von Anfang Woche sollen morgen in einem Drittel des Landes die Gouverneure, das sind die Regierungschefs der Bundesstaaten, und die Parlamente neu bestellt werden. Dabei sind sich die Beobachter einig, der Mord am Kandidaten Rodolfo Torre-Cantú geht auf das Konto der Drogenkartelle, welche sich immer mehr festsetzen im Land und die Demokratie gefährden. Ich habe darüber mit dem Journalisten Michael Castricius gesprochen, der bis vor kurzem ARD-Korrespondent in Mexiko war. Was hat der Mord ausgelöst? Denkbar wäre der Reflex, wir verteidigen die Demokratie und wählen trotz allem.
Eher das Gegenteil. Eher denke ich, dass die Täter auch das erreicht haben, was sie erreichen wollten, nämlich zu zeigen, wir können so gut wie jeden, egal wie hoch er in diesem Staate steht. Es ist der höchstrangige Mord seit 1994, da ist sogar ein Präsidentschaftskandidat kurz vor der Wahl ermordet worden in Mexiko, diesmal ein Gouverneurskandidat. Und das kann durchaus auch schlichtweg als Warnung gedacht gewesen sein an die Regierung, an Präsident Calderón. Vorsicht, wenn ihr weiter so gegen uns vorgehen wollt, dann müsst ihr damit rechnen, dass auch ihr dran seid.
Jetzt wird trotzdem gewählt. Morgen, kann man da noch von demokratischen Wahlen sprechen oder ist das eine Farce?
Demokratisch nach außen hin ja, aber innerlich geht es Richtung Farce, würde ich sagen. Das größte politische Magazin des Landes titelte Anfang dieser Woche Narco-Elecciones, das heißt zu Deutsch etwa übersetzt die Wahlen der Drogenhändler oder des Drogenhandels. Das heißt, die Drogenmafia ist so weit verstrickt inzwischen in die Politik, hat so viele Kandidaten auf ihrer Gehaltsliste bis in die höchsten Kreise hinein, dass letztlich das Volk vielleicht noch demokratisch wählen mag, aber nie und nimmer weiß, wen sie da tatsächlich wählt, wem die Parlamentarier beispielsweise gehörig sind. Also Experten gehen davon aus, dass ein Großteil inzwischen des politischen und des Beamtenapparates von der Drogenmafia durchwandert ist, auf den Gehaltszetteln der Drogenmafia steht. Und dann kann man natürlich gerne noch demokratisch wählen, aber ob man dann den Herrn X von der Partei A wählt, der mit dem Drogenhandel zu tun hat, oder ob man den Herrn Y von der Partei B wählt, der mit dem Drogenhandel zu tun hat, das kommt dann letztlich aufs Gleiche raus und da kann man dann schon auch von Farce sprechen, ja.
Ist Mexiko auf dem Weg zu einem gescheiterten Staat, wie man es da und dort lesen konnte, oder ist das übertrieben?
Das wird ernsthaft diskutiert. Ich würde es etwas abschwächen, aber im Prinzip mit Ja beantworten. Zumindest Teile von Mexiko sind auf dem Weg zum gescheiterten Staat. Dazu gehört so ein Bundesstaat wie Tamaulipas, wo dieser Kandidatenmord geschehen hat. Dazu gehören andere Drogen, Staaten, Bundesstaaten von Mexiko, im Norden vor allem, aber auch zunehmend im Zentrum des Landes, in Michoacán, in Morelos beispielsweise, wo man tatsächlich immer mehr zu der Erkenntnis gelangen musste, dass diese Bundesstaaten nicht mehr von den Politikern, die eigentlich dafür gewählt worden sind, regiert werden, sondern dass da im Hintergrund ganz andere Leute die Stöcke ziehen. Und dann muss man in dem Falle in der Tat von gescheiterten Bundesstaaten, sagen wir mal, sprechen.
Präsident Calderón hat bei seinem Amtsantritt vor rund 3,5 Jahren den Drogenbossen den Krieg erklärt. 50.000 Soldaten wurden mobilisiert. Aber man hat den Eindruck, er kommt nicht voran mit diesem Kampf gegen die Drogenbosse. Weshalb nicht?
Er versucht es mit Soldaten, er versucht es also mit Gewalt. 50.000 Soldaten etwa sind im Einsatz, seit dieser Krieg erklärt wurde. Fast 25.000 Menschen sind ums Leben gekommen in diesen gut 3,5 Jahren Krieg, aber die Gewalt geht weiter. Das heißt, das Mittel zumindest ist falsch, mit dem Calderón versucht vorzugehen. Das ist ein Geschäft, dieses Drogengeschäft, wo so viel Geld umgesetzt wird. Man spricht von 20 bis 30 Milliarden Dollar pro Jahr, die dort zu verdienen sind. Das lassen sich die Leute so nicht von der Stulle nehmen, diese Butter, sondern da werden immer wieder neue Menschen rekrutiert für die Killerbanden der Drogenmafia. Also auf der Straße mit Soldaten ist mein Eindruck und der vieler Experten ist dieser Krieg nicht zu gewinnen. Zumal ja auch ganze Apparate, wie gesagt, nicht nur Polizei und Politik, sondern auch Justiz gekauft sind von der Drogenmafia. Man müsste viel grundsätzlicher ansetzen, zum Beispiel dort, dass man die Korruption in diesen Verwaltungs- und Polizeiapparaten viel stärker bekämpft. Dass man versucht, die Finanzströme der Drogenkartelle trocken zu legen. Das wird kaum gemacht, weil viel von dem Drogengeld inzwischen auch in der legalen Wirtschaft in Mexiko investiert worden ist und dort eine wichtige Rolle spielt. Deswegen scheut man sich wahrscheinlich da, zu rigoros vorzugehen. Aber mit Soldaten allein, mit Gewalt gegen Gewalt, da wird Calderón scheitern und das wird immer deutlicher und das wird sich auch dann bei den nächsten Präsidentenwahlen 2012 sicherlich widerspiegeln.
Das war Michael Castricius zur Demokratiekrise in Mexiko, wo morgen trotz allem gewählt wird. Auch in Polen wird gewählt morgen, und zwar ein neuer Präsident. Entweder der liberale Bronisław Komorowski oder der nationalkonservative Jarosław Kaczynski, der Zwillingsbruder des bei einem Flugzeugabsturz getöteten Ex-Präsidenten. Diese Stichwahl ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Kandidaten ringen um die linken Stimmen aus dem ersten Wahlgang und versuchen im heißen Sommer, die eigene Wählerschaft an die Urne zu bewegen. Der Bericht von Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Der direkten Konfrontation sind die beiden Kandidaten lange ausgewichen. Diese Woche war sie nun nicht mehr zu vermeiden. Gleich zweimal saßen sich Komorowski und Kaczynski im Fernsehstudio gegenüber. Und obwohl die Debatten nach amerikanischem Vorbild abliefen, mit streng limitierter Redezeit für jeden, so fielen sie einander doch gelegentlich ins Wort und diskutierten hitzig. Die Themenpalette reichte von der Wirtschaftskrise über den umstrittenen Afghanistan-Einsatz bis hin zur künstlichen Befruchtung, die im katholischen Polen noch immer ein heikles Thema ist. Die Positionen blieben unverändert. Komorowski setzte sich für eine gesellschaftliche und politische Öffnung ein, während Kaczynski ans Heimatgefühl appellierte. Der Wahlkampf hat an Schärfe zugelegt in den letzten Tagen. Vor der ersten Wahlrunde wurden aus Rücksicht auf die gedämpfte Stimmung im Land eher leise Töne angeschlagen. Nach dem Flugzeugunglück und der Hochwasserkatastrophe war niemandem zum Streiten zumute. Nun aber wird Klartext geredet, jedoch durchaus im Rahmen des Erträglichen, wie Joanna Kluschi-Kroskowska, Kaczynskis Wahlkampfleiterin, findet. Man habe weiter sachlich bleiben wollen und das sei gelungen, sagt die Frau, die Jarosław Kaczynski das neue Image verpasst hat. Der aggressivere der beiden Zwillinge ist in seinem politischen Leben nämlich stets als giftiger Debattierer und Provokateur aufgefallen. Dass er sich im Wahlkampf zunächst leise und zurückhaltend gegeben hat, kam gut an. Kaczynski gelang es, weit über sein Stammlager hinaus Stimmen zu bekommen. Die 36%, die er erreichte, hatten die Erwartungen übertroffen und stimmen Joanna Kluschi-Kroskowska zuversichtlich für den zweiten Wahlgang.
Ja, oceniam je jako bardzo dobre, jako taką dobrą podstawę do drugiej tury.
In der Tat stehen Kaczynskis Chancen nicht schlecht. Er hat den einst großen Rückstand auf seinen Kontrahenten aufgeholt. Zwar liegt in den meisten Umfragen noch immer der Übergangspräsident Komorowski vorn, aber das wolle nichts heißen, sagt der Warschauer Politologe Olgierd Anusewicz. Komorowski sei im Wahlkampf zu bescheiden aufgetreten.
Well, yes, he was too modest. He hesitated because he probably was afraid of being one who grabs the power.
Er habe zu lange gezögert, sich und seine Leistungen ins Rampenlicht zu stellen, aus reiner Angst, man könne ihm Machtmissbrauch vorwerfen. Tatsächlich ist bei Komorowski momentan viel Macht konzentriert. Er ist Parlamentspräsident und als solcher verfassungsgemäß eben auch Staatsoberhaupt ad interim. Politologe Anusewicz attestiert ihm, gute Arbeit geleistet zu haben in der schweren Zeit nach dem Absturz, aber das habe niemand gemerkt.
He as an acting president should give a report to the society.
Er hätte die Öffentlichkeit wissen lassen sollen, was er tut und lässt. So aber habe Komorowski seinen Vorsprung verspielt und müsse jetzt zittern. Ob die linken Stimmen aus dem ersten Wahlgang dem liberalen Kandidaten zugutekommen, bleibt offen, zumal sich Konkurrent Kaczynski mit lauten sozialpolitischen Versprechen bei den Linken eingeschmeichelt hat. Ohnehin gehe es aber für Komorowski zunächst mal darum, seine eigene Wählerschaft zu mobilisieren, denn diese verhalte sich weniger diszipliniert als die radikale Klientel von Kaczynski, sagt Olgierd Anusewicz.
The radical electorate is much more devoted and centered electorate is, let's say, easy going now.
In Polen sind jetzt Ferien. Das urbane, liberale Wahlvolk geht lieber an den Strand als an die Urnen. Außerdem ist es vermögend genug, sich Urlaub im Ausland leisten zu können. Und wer denkt da schon an Wahlen? Die Regierung, die auf Seiten Komorowskis steht, hat deshalb Wahllokale auch in fernen Destinationen eingerichtet. So können Polinnen und Polen auch in den Tourismushochburgen in Tunesien, Ägypten und Kroatien nach dem Bad im Meer wählen gehen.
Den großen Nachrichtenagenturen war dieser Rücktritt nur eine kurze Meldung wert. Olli Heinonen geht. Olli wer, fragen Sie? Nun, tatsächlich kennen nur wenige den 63-jährigen Finnen, doch er hat Geschichte geschrieben, Atomgeschichte. Er war es, der feststellte, dass Saddam Hussein keine Atombomben besaß. Jetzt macht er wieder interessante Aussagen. Er sagt, dass der Iran an Atombomben arbeite. Heinonen ist Chefinspektor der UNO-Atombehörde IAEA, einer der besten Nuklearspezialisten der Welt. Nun tritt er ab von der Weltbühne, auf der er nur hinter den Kulissen wirkte. Der Bericht von Fredrik Steiger.
Das deutsche Nachrichtenmagazin Spiegel hat Olli Heinonen einmal als James Bond der IAEA bezeichnet. Der 63-jährige Finne ist das Superhirn der UNO-Atombehörde, offiziell ist er deren Chefermittler. Allerdings kann man sich kaum jemanden vorstellen mit weniger Glamour als Olli Heinonen. Rundlich, mit dichtem grau gewordenem Haar, großer altmodischer Brille, meist in leicht zerknittertem Anzug mit nicht immer passender Krawatte und einer schweren Aktentasche. Heinonen wirkt hinter den Kulissen. Wenn er jeweils in Teheran, Damaskus oder Pyongyang mit seinem Inspektorenteam eintrifft, gibt es bloß verwackelte Bilder und rauschende Tonaufnahmen. Er sagt dann in knappen Worten Nichtsagendes zu seiner aktuellen Mission. Ja, man wolle alles überprüfen. Ja, man müsse mit allen reden. Ja, man setze auf Transparenz. Doch den Berichten von Chefinspektor Olli Heinonen verdankt es die IAEA, dass sie heute hoch angesehen ist und als unbestechlich gilt. Die UNO-Behörde hat aufgrund von Ermittlungen von Heinonen und anderer Atomdetektive gegen massiven amerikanisch-britischen Druck bestritten, dass der irakische Diktator Saddam Hussein Atomwaffen hergestellt haben soll. Und sie hat recht behalten. Und früh warnte sie vor den nuklearen Ambitionen Nordkoreas. Vor 2 Jahren gelangte Olli Heinonen zur Überzeugung, dass der Iran wohl mehr anstrebt als bloß die friedliche Nutzung der Atomenergie. Er lud 35 Botschafter bei der IAEA, darunter auch den iranischen, ein und bot eine eindrückliche PowerPoint-Präsentation mit brisantem Inhalt. Direkt an die Öffentlichkeit wandte sich Heinonen hingegen kaum je. Das Rampenlicht überließ er seinen Chefs Hans Blix, Mohammed El-Baradei und zurzeit dem Japaner Yukiya Amano.
We cannot confirm that all nuclear material in Iran is in peaceful activities because
die IAEA könne nicht bestätigen, dass der Iran alles Nuklearmaterial einzig friedlich nutze. Denn der Iran kooperiere ungenügend, sagte Amano neulich. Wie immer basierend auf Material von Olli Heinonen. Ihn zeichnet zweierlei aus, das geradezu ideal ist für seine Aufgabe. Zum einen die finnische Nationaltugend Sisu, Beharrlichkeit. Zum anderen Misstrauen gegenüber allen, ob nun westliche Politiker, Geheimdienste oder die Nuklear-Establishments von Problemstaaten. Auf Ende Sommer tritt Olli Heinonen zurück, aus privaten Gründen. Ein politischer Skandal oder gar Druck von irgendeiner Seite ist nicht zu erkennen. Nach 27 Jahren als Inspektor, zuletzt im Rang eines Vizedirektors, geht der Finne. Allenfalls leicht frustriert, dass den Inspektoren immer mehr Steine in den Weg gelegt werden. In Nordkorea, im Iran, in Syrien, aber selbst in demokratischen Ländern wie in den USA oder Brasilien. Nach der Bekanntgabe des Rücktritts räumte sogar der iranische IAEA-Botschafter ein, man habe mit Heinonen korrekt zusammenarbeiten können. Er wünsche ihm für die Zukunft viel Glück. Manche behaupten, die Abschiedsworte hätten ein bisschen erleichtert geklungen.
Fredrik Steiger über den Rücktritt von Olli Heinonen, den diskreten Atominspektor. Das war's bereits vom Echo der Zeit für heute. Die Zweitausstrahlung der Sendung dann um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikwelle. Verantwortlich für die heutige Sendung war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.